Gut, dann fangen wir an. Wir sind bei den Boolschen Kopplungsfunktionen. Wir haben also, das nennt man ein NK oder Kaufmann, ich muss immer schauen, mit einem N oder zwei N, ich glaube mit einem N, Network. Und das die Idee ist, wir haben binäre Variablen, die also 0 oder 1 sein können. Und die kommen halt relativ häufig vor, weil 0 oder 1 ist an oder aus, aktiv oder nicht aktiv. Das kommt also in der Natur relativ häufig vor. Und n ist die Gesamtanzahl und k heißt, wie viele Elemente ein anderes kontrollieren. Also unsere Elemente sind Sigma i von t, i gleich 1 bis n und die Zeit t ist diskret, t gleich 0, 1, 2 und so weiter. Das heißt, ich habe hier im Durchschnitt k Elemente, die bestimmen den Zeit Abfolge vom nächsten Element. Das heißt, Sigma i von t plus 1 ist gleich eine Funktion, eine boolsche Funktion offensichtlich, weil es ja nur 0 oder 1 sein kann, von einem Element Sigma j1, ist ein bisschen kompliziert das zu sagen, zur Zeit t, bis Sigma JK von T. Also sind genau K-Elemente in der Boolschen Funktion, die bestimmen zum nächsten Zeitschritt, ob dieses Element an oder aus ist. Deswegen nennt man die NK-Netzwerke. Also N für K ist die Konnektivität, auch in Netzwerksprache, also der In-Degree, hätten wir gesagt. K entspricht dem In-Degree, also wie viele einführende Links ich habe im Netzwerk. Das Netzwerk ist deswegen asymmetrisch. Ich muss immer Pfeile machen, denn wenn dieses Element dieses kontrolliert, heißt es nicht unbedingt, dass das auch umgekehrt so ist, sondern dieses Element kann, sagen wir mal, dieses kontrollieren und so weiter. Das heißt, ich muss hier ein gerichtetes Netzwerk nehmen mit Pfeilen. Und das letzte Mal haben wir uns überlegt, wie man die alles gestalten kann. Man kann das Update synchron oder asynchron machen. Wir werden das jetzt in Zukunft immer synchron machen. Ich glaube, in der Übung, die wir noch ins Netz hängen müssen, noch nicht ganz fertig ist, gibt es auch ein asynchrones Beispiel. Es gibt verschiedene Arten von Kopplungsfunktionen, die verschiedene Eigenschaften haben. Das hatten wir diskutiert, kanalisierend und nicht kanalisierend. Diese Unterscheidung ist für viele Sachen wichtig. Hier werden wir einfach alle Kopplungsfunktionen betrachten, die möglich sind. Und da gibt es viele. Der Hilbertraum, Omega, oder nicht Hilbertraum, der Phasenraum ist 2 hoch n. Also so viele Zustände habe ich. Und meine Bezeichnung ist, dass der Gesamtzustand groß Sigma von t ist der Vektor von Sigma 1 von t bis Sigma n von t. Das ist mein Zustand im Phasenraum. Ich gebe einfach an, ob alle Elemente an oder aus sind. Und wofür uns wir jetzt interessieren, ist die Zeitentwicklung des Zustandes, also eine Trajektorie im Phasenraum. Und das kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen, zwischen denen wir hin und her wechseln werden. Die eine Perspektive ist der Informationsfluss. Und das bedeutet das Folgende: Ich bin also irgendwo im Phasenraum. von Sigma. Und ich habe hier einen Anfangszustand, mal, ich nehme mal hier hin, Sigma, und einen anderen Anfangszustand, Sigma Strich. Und jetzt gibt es die Zeitentwicklung, und das ist natürlich diskret, aber ich male jetzt mal kontinuierliche Linien, die entwickeln sich mit der Zeit t, und die entwickeln sich mit der Zeit t irgendwie. Und am Anfang gibt es einen gewissen Abstand. Der Abstand kann man als Information betrachten, die Information, wie viel die Zustände sich unterscheiden. Und jetzt kann es sein, dass diese Information verloren geht, wenn die Trajektorien zusammengeführt werden, weil sie zum Beispiel in den gleichen Attraktor reinlaufen. Dann geht Information verloren. Warum? Ich hatte zuerst zwei Sachen, die verschieden waren, sozusagen blau und rot, und am Ende ist alles gelb, dann habe ich Information verloren. Das ist also ein Konzept, das wir häufig betrachten werden. Gut, und das kann man, um das zu betrachten, brauchen wir die Distanz. Und was wir betrachten, ist einfach die normale, also wir müssen ein Maß haben, wie verschieden Sigma und Sigma Strich sind. Und das Maß, das sich hier anbietet, ist die Hemming-Distanz auch genannt Manhattan-Distanz. Das ist einfach die Anzahl Elemente, die verschieden sind. Also es ist ganz einfach, wenn, sagen wir mal, Sigma gleich 0, 0, 1, 1, 1 ist und Sigma Prime ist gleich 1, 0, 1, 1, 0 zum Beispiel, dann zählen wir, wie viele Elemente verschieden sind, das sind nämlich genau 2, und dann sagen wir die Distanz zwischen den beiden, d nennen wir sie gleich, ist gleich 2. Das können wir natürlich auch mathematisch formulieren.
Warum hängt das jetzt ab, ob dieser Abstand gemittelt dann am Ende minimal oder maximal ist?
Das werden wir jetzt alles ausrechnen. Das hängt von k ab. Das, wenn wir jetzt, das ist der Hauptuntersuchungspunkt, genau das herauszufinden. Also von welchen Parametern das abhängig ist. Also da gibt es viele Studien dazu. Das ursprüngliche NK-Netzwerk ist ein ganz allgemeines. Und dann gibt es viele Studien zu, wenn ich andere boolesche Funktionen mache, wie sehen die Phasenübergänge aus, was passiert da genau. Das ist eine der Hauptfragestellungen, darauf werden wir jetzt eingehen. Gut, also die Hemming-Distanz als Formel ist folgendermaßen definiert. Wir haben also Sigma als Startpunkt hier ist gleich Sigma 0 von t bis Sigma n von 0, Entschuldigung, als Startpunkt hier. Und wir betrachten keinen Strich, habe ich hier noch, sondern immer ein Tilde habe ich hier in der Sigma Tilde von 0 gleich Sigma 0 Tilde von 0 bis Sigma n Tilde von 0. Und die Hemming-Distanz, die Anzahl verschiedener Elemente, d von t zu jeder Zeit, ist definiert. Summe über i gleich 1 bis n, Sigma i von t minus Sigma i von t Tilde zum Quadrat. Nicht? Wenn die beiden gleich sind, ist es 0. Wenn sie verschieden sind, ist es plus oder minus 1 zum Quadrat. Ich zähle also einfach die Anzahl verschiedener Elemente. Das nennt man, wie gesagt, auch Manhattan-Distanz, weil Sie können sich überlegen, wenn Sie so ein Gitter haben und dem Gitter entspricht, wo Sie sind, dann ist das jetzt bei 0 oder 1 Oh, das ist jetzt bei mehrdimensionalen, Sie haben eigentlich ein. Bei binären haben Sie nur einen Kubus, einen hochdimensionalen Kubus, und Sie zählen einfach ab, wie viele Blöcke Sie gehen müssen, um von hier nach hier zu kommen. Also bei diesem hochdimensionalen Kubus ist es ein bisschen schwer vorzustellen, wenn man. Jedenfalls ist es die Anzahl, also das ist ein zweidimensionale, i gleich 0 und 1. Und wenn ich natürlich höherdimensional gehe, ich in 3, 4, 5 Dimensionen. Also im Allgemeinen ist ein n-dimensionaler Würfel. Und dann zähle ich, wie viele Kanten verschieden sind. Gut, es ist einfach die Anzahl verschiedener Elemente. Gut, alternativ können wir den Überlap, das ist so eine Art Matrix, ein Matrixprodukt berechnen, so wie wir ihn auch aus der Physik oder aus der Mathematik kennen, das Vektorprodukt. Der ist folgendermaßen definiert, das werden wir immer als a von t betrachten. Das ist definiert als 1 minus die Hamming-Distanz durch n. Das ist also so, wenn die beiden Vektoren identisch sind, dann ist die Hamming-Distanz 0, dann ist der Überlap 1. Und wenn die beiden Vektoren vollkommen verschieden sind, also alle Elemente sind verschieden, dann ist die Hamming-Distanz gleich n, dann ist der Überlap gleich 0. Das ist also genau das, was man davon erwartet. Das können wir jetzt ausrechnen. Das ist also 1 minus 1 durch n. Summe über i gleich 1 bis n, Sigma i Quadrat minus 2 Sigma i Tilde plus Sigma i Tilde zum Quadrat, wenn ich das hier einfach mal ausmultipliziere. Und im Mittel, wenn ich jetzt annehme, dass ich keine Magnetisierungsbias habe, wenn ich also sage, im Mittel ist Sigma i zum Quadrat, oder ich nehme es einfach, schreibe es mal hier hin, wenn ich annehme 1 über n, Summe über i, Sigma i zum Quadrat ist gleich 1/2, also das ist, weil das entweder 0 ist oder 1, und wenn ich im Mittel genauso viele Nuller wie 1 habe, weil ich keine Magnetisierung habe, dann ist das im Mittel gleich 1/2, wenn ich durch n. Und dasselbe gilt dann natürlich auch 1 über n Sigma i Tilde zum Quadrat. So, no magnetization bias. Wenn das der Fall ist, dann ist die Summe von dem gleich n. Der dividiert sich heraus und da bleibt nur das hier übrig. Das heißt, diese und diese Terme heben sich gerade mit der 1 weg. Und dann habe ich in diesem Fall, habe ich das a von t ist dann ungefähr gleich 2 über n Summe über i Sigma i Sigma i Tilde. Und das ist genau, was wir so von einem Skalarprodukt erwarten. Das ist genau das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren. Aber wenn wir im Allgemeinen sollten wir diese Formel verwenden, wenn wir also nicht die Hälfte der Elemente an oder aus ist, sondern vielleicht alle an oder alle aus auch möglich wären. Gut, da haben wir unsere Maße definiert. Und wenn wir unsere Maße definiert haben, dann können wir jetzt eine Theorie entwickeln, erstmal eine ganz einfache, wie die Zeitentwicklung vor sich geht und ob der Abstand zwischen zwei Zuständen mit der Zeit anwächst oder sich reduziert. Gut, bevor wir das machen, noch ein paar kleine allgemeine Bemerkungen. Wie gesagt, das Ganze kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Ich gehe nochmal auf die Information an. Information. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens Loss of Information. Das ist dann gegeben, wenn Limes t gegen unendlich a von t gegen 1 geht. Denn wenn es 1 geht, heißt es, dass die Hamming-Distanz gegen 0 geht. Das heißt, zwei Zustände, die vorher verschieden waren, sind nachher identisch. Und das kann passieren, wie gesagt, in unserem Bild, wenn die Zustände in den gleichen Attraktor reinlaufen. Die müssen dann gar nicht identisch sein, die Zustände. Das heißt, die können immer einen endlichen Abstand haben. Aber dieser Abstand im thermodynamischen Limes, also wenn der Abstand, sagen wir mal, 5 ist und ich dividiere hier durch n, dann ist das im thermodynamischen Limes ein endlicher Abstand, der keine Rolle spielt. Sie müssen also nicht exakt an dem gleichen Punkt in den Attraktor reinlaufen, sondern können durchaus einen endlichen Abstand haben und immer hintereinander herlaufen. Und alternativ haben wir Information Retention, also einige Informationen bleibt erhalten, wenn Limes t gegen unendlich a von t gleich a Stern ist und a Stern ist kleiner als 1. Das wäre dann typischer Fall, dann der Fall, wenn die beiden Trajektorien hier und hier in verschiedene Attraktoren reinlaufen. Irgendwann müssen sie in Attraktoren reinlaufen, weil wir ein endliches System haben. Und dann haben wir können wir einen makroskopischen Abstand haben. Der muss natürlich makroskopisch sein, also muss die Anzahl Elemente, die verschieden sind, muss proportional zu n sein. Und der ist hier in dem Attraktor und der in dem Attraktor. Und dann weiß ich, ich habe die Unterschiede der Zustände langfristig festgehalten. Nicht? Das ist also auch in der Neurobiologie ganz wichtig. Sie haben verschiedene Zustände, verschiedene Sinneseindrücke. Sie machen die Zeitentwicklung, werden diese Sinneseindrücke auf das gleiche Objekt abgebildet. Also ein grünes Auto, ein blaues Auto und nachher sehen Sie nur Auto. Können nicht mehr unterscheiden, war es grün, war es blau, das haben Sie vergessen. Diese Information ist verloren gegangen, Sie haben nur noch Auto. Oder gehen Sie in verschiedene Attraktoren rein, dann Sie wissen wirklich, das war ein grünes und blaues Auto. Diese Information bleibt erhalten. Das ist also in kognitiven Systemen sehr wichtig. Und diese ganzen Betrachtungen sind für große Zeiten. Alternativ kann ich auch betrachten, was passiert für kleine Zeiten. Also, t gegen 0. Und da kann ich andere Fragestellungen aufgreifen, die jetzt nicht die langfristige Information betrifft, sondern die kurzfristige Stabilität. Das heißt, ich kann überlegen, die Hamming-Distanz zwischen zwei Zuständen kann sich entwickeln wie die Anfangs-Hamming-Zustände mal e hoch Lambda t. Und Lambda nennt man dann den Japonow-Exponenten. Das ist also eine andere Fragestellung. Da geht es halt darum, ich habe zwei Anfangszustände und gehen die am Anfang exponentiell auseinander oder gehen die exponentiell zusammen? Wenn Lambda positiv ist, gehen sie auseinander. Wenn Lambda negativ ist, gehen sie exponentiell zusammen. Das ist die Fragestellung der kurzfristigen Stabilität oder der Robustness. Und für diese kurze Zeitfragestellung, also für t gegen 0, haben wir auch verschiedene Klassifizierungen, nämlich Lambda größer 0, das nennen wir Chaotic oder Chaotic Phase, eine chaotische Phase. Und für Lambda kleiner 0, das nennen wir die Frozen. Und für Lambda gleich 0 ist die Critical Phase. Im Allgemeinen, also bei den NK-Netzwerken, auch den einfachen Theorien, werden wir immer finden, dass es hier einen Zusammenhang gibt, nämlich wenn wir in der chaotischen Phase sind, wenn also die Sachen am Anfang auseinanderlaufen, dann wird auch genau das hier passieren, dass die Zustände in verschiedene Attraktoren reinlaufen. Und wenn wir in der chaotischen, in der Frozen-Phase sind, die Sachen also zusammenlaufen, dann werden wir auch im Allgemeinen für die langfristige Zeiten den Fall haben, dass sie in denselben Attraktor reinlaufen. Also hier gibt es einen Zusammenhang. Das muss nicht immer so sein bei dynamischen Systemen, rein theoretisch. Im Allgemeinen wird es natürlich sein, weil das intuitiv klar ist. Aber im Prinzip sind das zwei unterschiedliche Fragestellungen. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Nomenklaturen. Die manche Leute, werden Sie sehen, sprechen immer von dem Fluss der Informationen. Und die anderen werden immer sprechen, davon haben wir jetzt Chaos oder eine gefrorene Phase. Das kommt daher, weil man einmal von einem Kurzzeitverhalten ausgeht und einmal eher das Langzeitverhalten betrachtet. Deswegen die verschiedenen Gesichtspunkte, die aber hier zusammenhängend sind. Ja, das rechnen wir jetzt genau aus. Also wir rechnen jetzt aus, also für kleine k sind wir in der gefrorenen Phase und für große k sind wir in der chaotischen Phase. Das ist, und für k gleich 2 sind wir in der kritischen Phase. Ist das die Fragestellung?
Ja.
Ja, das ist genau, was man rechnen möchte. Also das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Jetzt hatten wir bis jetzt nur Definitionen, aber das nützt uns nichts, wenn wir nicht ausrechnen können, also nützt uns, oder wenn wir versuchen, nicht auszurechnen, wann wir was haben.
Und welche Gemeinsamkeiten haben dann diese Ensembles, die dann zum Beispiel auf einen Attraktor zusammenlaufen oder nicht? Also haben die sonst noch irgendwelche Eigenschaften?
Die hier?
Ja, allgemein, ob es jetzt chaotische oder gefrorene Phase oder sonst was sind.
Ja, also da gibt es natürlich andere Eigenschaften, die werden wir auch berechnen, ist, wie viele Attraktoren man hat. Also wenn Sie ganz wenige Attraktoren haben, sagen wir nur einen einzigen, dann müssen Sie ja in der gefrorenen Phase sein. Wenn Sie nur einen einzigen globalen Attraktor haben, läuft alles rein. Dann sind Sie in der Phase. Das heißt, es wird auch einen Zusammenhang geben mit der Anzahl Attraktoren. Also die chaotische Phase hat viel mehr Attraktoren als die gefrorene Phase. Das ist also auch, zuerst werden wir jetzt eine Molekularfeldtheorie machen, um diese Phasen zu unterscheiden. Und im nächsten Schritt, in den nächsten Stunden, werden wir dann auch betrachten, wie viele Attraktoren haben wir. Das ist dann kompliziert, das auszurechnen. Also die Anzahl Attraktoren als Funktion von K und von N berechnen. Auf einem gemittelten Niveau natürlich. Genau. Aber irgendwie, klar, nee, irgendwie ist eine andere Frage dahinter.
Ja, also, ich meine, ob es noch, ob, wenn jetzt ein paar Städte und Formen von uns diese Eigenschaften zeigen, ob die noch andere, ob die noch andere Gemeinsamkeiten haben, außer dieses Zusammenlaufen oder nicht.
Also wenn Sie verschiedene Realisierungen nehmen, meinen Sie?
Ja. Ist das die einzige Gemeinsamkeit dann, oder?
Ja, wie gesagt, die Anzahl Attraktoren spielt eine Rolle. Und im Detail können die sich ziemlich unterscheiden, weil ja die boolesche Funktionen ziemlich unterschiedlich sind bei verschiedenen Realisierungen. Vermutlich gibt es auch noch kompliziertere Eigenschaften, also die auch ähnlich sind. Aber schlussendlich ist es hier, sind diese beiden Sachen die dominanten Eigenschaften, an denen man interessiert ist. Was passiert kurzfristig und was passiert langfristig im Generellen? Gut, also wir wollen das Phasendiagramm ausrechnen. Das ist ganz einfach auf Molekularfeldebene. Und Molekularfeldtheorie heißt, wenn wir noch besprechen, das kommt, ist ein Begriff aus der Physik. In der Physik ein Molekularfeld ist klassisch zum Beispiel dadurch gekommen, sagen wir mal, Sie haben einen Magneten. Magneten haben Sie magnetische Momente, die an alle Richtungen zeigen und ein Magnetfeld erzeugen, das, sagen wir mal, nach oben hier zeigt. Und dann betrachten Sie einen einzelnen Magneten, der hier irgendwie, also ein einzelnes magnetisches Moment, das in dieser Umgebung drin ist. Und dieses einzelne, das Sie jetzt betrachten, magnetische Moment, spürt das gesamte molekulare Feld, das durch die anderen magnetischen Momente, also im Eisen, die magnetischen Momente, die durch Eisenatome erzeugt sind, spürt das gesamte effektive magnetische Moment von allen anderen zusammen. Und das nennt man ein molekulares Feld. Und molekulares Feld heißt, ich mittel einfach drauf. Das heißt, ich sage, ich betrachte jetzt nicht, ob dieses magnetische Feld, das ich an diesem Orte sehe, dann habe ich ja die Energie B mal μ, minus B mal μ, das ist meine Energie für das magnetische Moment hier in dem äußeren Feld. Dann betrachte ich nicht, kommt dieses magnetische Feld jetzt von dem Spin oder von dem oder von dem, sondern ich rechne alles zusammen gemittelt. Das nennt man, und Theorien, die so mitteln, dass ich die einzelnen Wechselwirkungen nicht betrachte, sondern nur das gesamte effektive Feld betrachte, nennt man generisch überall Molekularfeldtheorien oder auch Mean-Field-Theorien. Und das heißt, man betrachtet nur die großen Zusammenhänge. Gut, und eine Molekularfeldtheorie ist hier schnell gemacht. Wir betrachten also zwei Anfangszustände. Wie gesagt, da haben wir also Sigma 0 und Sigma 0 Tilde mit einer Anfangsdistanz d von 0, schreiben wir das nochmal hin, gleich Summe über i gleich 1 bis unendlich oder bis n eigentlich. Sigma i minus Sigma i tilde zum Quadrat. Ja, und jetzt ist es so, dass Sie also so einen Zustand haben. Den schreiben wir hier hin. Hier ist also Sigma A und hier ist Sigma tilde. Jetzt nehmen wir mal sehen, ob ich das schaffe. 1, 2, 3. Machen wir mal ein einfaches Beispiel, damit ich hier nicht durcheinander komme. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Und hier 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Mache ich also einen Unterschied. Zum Beispiel nehme ich dieses A1, hier mache ich zu 0. Das heißt, hier habe ich ein Element, das hier und hier verschieden ist. Gut, und das ist zurzeit T. Und jetzt malen wir das Ganze auf zur nächsten Zeitschritt. Sigma zur Zeit T plus 1. Und jetzt ist es so, dass dieses Element ja verschiedene Elemente beeinflussen wird. Also zum Beispiel dieses Element, weil dieses Element, sagen wir mal, nehmen wir mal k gleich 2 und könnte sein, dass es auch so ist. Also Beispiel hier, k gleich 2, dann wird hat jedes Element hier zwei kontrollierende Elemente. Das heißt aber auch, dass jedes Element zur Zeitschritt t im Durchschnitt zwei Elemente zum Zeitschritt t plus 1 beeinflussen wird. Und hier ist das dann dasselbe, weil wir hier die gleiche Konnektivität haben. Das heißt, dieser Unterschied wird sich im Allgemeinen auf K-Elemente zum nächsten Teilschritt auswirken. Das heißt, wenn mein Unterschied d ist, ich habe ja d von t verschiedene Elemente links und rechts, wirkt sich das aus auf d von t mal K-Elemente zum nächsten Teilschritt. Jetzt allerdings habe ich boolesche Funktionen und ich nehme alle boolesche Funktionen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ob ich hier ein 1 oder 0 umdrehe, wird genau mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 dieses Element umdrehen oder nicht. Weil bei allen boolschen Funktionen, manche boolschen Funktionen hängen davon ab, manche nicht, es ist genau die Hälfte. Das heißt, wenn ich hier noch 1/2 nehme, habe ich die Anzahl der verschiedenen Elemente zur Zeitpunkt t plus 1. Und das ist schon unsere Molekulartheorie, weil wir ganz einfach gemittelt haben über alles und statistisch im Durchschnitt genommen haben. Das heißt, der Hamming-Distanz zur Zeit t plus 1 ist einfach die Hamming-Distanz zur vorherigen Zeit mal k halbe. Das heißt natürlich, das kann ich iterieren, dann bekomme ich, dass d von t gleich k halbe hoch t d von 0 ist. Oder, das kann ich auch anders schreiben, gleich d von 0 mal e hoch t und der Logarithmus von k halbe. Und jetzt sehen Sie natürlich, hier kann ich einen wunderbaren Ljapunow-Exponenten, definieren. Denn ich sehe hier, ob die beiden Trajektorien auseinander gehen, also ob die Hamming-Distanz größer wird oder ob sie kleiner wird. Also das ist eine typische Theorie, was den Physikern ausmacht. Wir betrachten, das ist also ganz, ganz typisch für Physik. Wir versuchen, alle Details zu ignorieren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, dem Mittelten zu sehen, was passiert im Mittel, was ist die Essenz dieses Problems. Also das ist ganz, ganz typisch Denken eines Physikers, eine einfache Theorie zu entwickeln, die das Wesentliche berücksichtigt. Natürlich kann man das dann auch viel komplizierter machen, dann mit viel Mathematik oder auch mit numerischen Simulationen und das dann besser machen und dann auch leichte Korrekturen bekommen. Aber die Essenz dieses Problems wird durch diese einfache Theorie gecaptured. Erhalten. Ja, und wir sehen dann also, dass der Logarithmus von k halbe, ja, was ist der? Der ist gleich a 0 für k gleich 2, das ist a kritisch, ist a kleiner 0 für a k kleiner 2 und ist größer 0 für k größer 2. Das heißt, wir haben eine Chaos für k größer 2, Critical Phase für k gleich 2 und Frozen Phase für k kleiner 2. Das ist auch intuitiv, so wie Sie das vielleicht erwartet hätten, wenn Sie darüber nachgedacht haben oder nicht. Wenn ich eine sehr wenige Verbindungen habe, also ganz eine kleine Konnektivität habe in meinem Netzwerk, dann können auch Störungen sich nicht so einfach ausbreiten. Und das heißt, dann erwarte ich, dass ich für kleine Konnektivitäten in der gefrorenen Phase bin, weil Störungen sich nicht gut ausbreiten können. Wenn ich aber viele Verbindungen habe und die Dynamik von einem Element auf viele übertragen wird, dann erwarte ich, dass Störungen sich leichter ausbreiten können und ich eher dazu neige, Chaos zu erhalten. Und hier, weil ich boolesche Funktionen habe, also dieses 2 ist eine direkte Folgerung, weil ich boolesche Funktionen habe, 0 oder 1, hätte ich weiß gar nicht, wie man das nennt, 0, 1 oder 2, dann hätte ich hier, können Sie versuchen auszurechnen, ich vermute mal, das hätte ich dann eine kritische Phase k gleich 3. Also hätte ich nicht boolesche Funktionen, sondern, na, how do you call that? Well, anyhow, 3 verschiedene Zustände. Gut, das nächste Mal werden wir da das noch von verschiedener Seite betrachten. Hier noch ein paar halt allgemeine Bemerkungen dazu. Das nennt man hier auch einen Phasenübergang. Und das ist, muss man aber sagen, das ist ein Phasenübergang hier in einem dynamischen System. Also Phasenübergänge sind uns aus der Physik wohl bekannt. In der Physik sind Phasenübergänge thermodynamische Phasenübergänge. Die ist also getrieben durch den Boltzmann-Faktor, E hoch minus Beta der Energie oder H, der Hamilton-Operator. Und dann haben wir Phasenübergänge, wie Sie kennen, zwischen Gas und Wasser, also als Temperatur zum Beispiel. Da haben Sie hier bei 0 Grad Celsius, haben Sie hier Eis, Water und hier wir haben Vapor. Bei 100 Grad Celsius. Also das sind typische thermodynamische Phasenübergänge oder zwischen in Eisen, das magnetisierte Eisen, das ist ein Magnet, bei 1024 Kelvin, bei der Curie-Temperatur wird es paramagnetisch, es gibt keine spontane Magnetisierung mehr, oder in der Supraleitung, Sie haben ein normales Metall und bei tiefen Temperaturen, je nachdem, welchen Superleiter Sie haben, wird es superleiten. Das sind alles thermodynamische Phasenübergänge in den thermodynamischen Eigenschaften. Was wir hier haben, ist ein Unterschied im Langzeitverhalten des dynamischen Systems. Und zwar einen qualitativen Unterschied, den ich genau messen kann und den ich charakterisieren kann mathematisch, nämlich was passiert mit der Hemming-Distanz Limes, T gegen unendlich, D von T, ist diese Hemming-Distanz, wenn ich durch 1 durch N dividiere, endlich oder nicht. Aber es ist, wir benutzen das gleiche Wort, Phasenübergang, als Funktion jetzt nicht der Temperatur, sondern als Funktion der Phasenübergang der Konnektivität. Und es hat auch viele Ähnlichkeiten mit den thermodynamischen Phasenübergängen in der Physik, aber sie sind halt anders definiert und einige Eigenschaften, die man aus der Physik erwartet, das werden wir noch diskutieren, übertragen sich nicht unbedingt auf die Phasenübergänge in dynamischen Systemen. Nichtsdestotrotz ist es eine unglaublich interessante und offene Fragestellung, ob in einem für uns recht wichtigen dynamischen System, nämlich dem Gehirn, solche Phasenübergänge auftreten. Also ob es dynamische Phasenübergänge im Gehirn gibt, zum Beispiel eine beliebte Spekulation, das ist aber nur eine Spekulation, weil man dafür keinen Beweis hat, könnte sein, dass zum Beispiel Bewusstsein, Consciousness, ein Phasenübergang darstellt zwischen bewussten und unbewussten Denken. Dass das also nicht nur einfach ist, das sind nur mehr Neuronen, die so ein bisschen zusammen machen, sondern dass es einen echten qualitativen Unterschied gibt in dem strengen mathematischen Sinne eines Phasenüberganges. Dass, obwohl man unglaubliche Fortschritte in der Neurobiologie gemacht hat, ist diese Fragestellung vollkommen offen, da unterscheiden sich die Geister. Ist zum Beispiel Bewusstsein mit einem Phasenübergang verbunden oder nicht? Da gibt es beide Meinungen. Also da gibt es sehr, sehr interessante Fragestellungen, Phasenübergänge in dynamischen Systemen. Und das ist eines der einfachsten Beispiele. Und das ist einer der Gründe, warum die Boolesche Netzwerke so wichtig sind, weil das ein... Wir werden das noch aus verschiedenen Perspektiven diskutieren, ein Paradebeispiel sind, um solche Fragestellungen recht im Detail und kontrolliert zu diskutieren, Phasenübergänge in dynamischen Systemen. Das werden wir dann auch die nächsten Stunden noch an diesem Beispiel weitermachen. Gut. Danke.